Hallo und herzlich willkommen zu Trauer, Trauma, Transformation. Heute spreche ich in der Folge Mein Sternenkind Teil 3 wieder über Simon und zwar diesmal über die Zeit nach seinem Tod. Falls ihr zum ersten Mal dabei seid, ich bin Julia, ich bin Sternenmama. Mein Sohn Simon wurde im Februar 2016 geboren. Als Frühchen und starb 5 Tage später in meinen Armen. Und ich bin außerdem Transformational Master Coach und in einer Weiterbildung zur systemischen Therapeutin. Ich unterstütze in meiner Arbeit Sternmamas unter anderem, aber auch andere Menschen, die ja durch eine schwierige Zeit gehen. Und danach streben, ein erfülltes und erfolgreiches Leben zu führen. Und ich glaube, Erfolg darf man da auch ganz frei definieren. Genau wie Erfüllung sieht ja auch für jeden anders aus, ne? Und genau, heute geht es ein bisschen weiter um meine Geschichte, um Simon, um Trauer, um die Zeit danach. Simon ist also am 10. Februar 2016 in der Nacht in meinen Armen gestorben, nachdem wir die lebenserhaltenden Maßnahmen abgestellt haben. Und für mich, ja, das ist so ein Sprichwort, aber für mich brach definitiv meine Welt zusammen, denn natürlich habe ich mir das nicht ausgemalt. Also in den 5 Tagen sollten wir uns schon mit diesem Gedanken auseinandersetzen, ob wir die Räte abstellen, waren da zu keinem Entschluss gekommen. Und für mich das Eheste, womit ich mich arrangieren konnte, das Eheste, worauf ich mich einlassen konnte in meinen Gedankenspielen, war eben die Vorstellung, okay, wir gehen ins Ronald McDonald House, also dort, wo die schweren Fälle im Krankenhaus hin können, sodass sie nahe Betreuung am Krankenhaus haben, aber eben auch Lebensqualität, also Kinder mit ihren Eltern. Und das war für mich so das höchste Maß der Gefühle, vielleicht noch vorgestellt, okay, Simon wird eventuell eine geistige und körperliche Behinderung haben. Das ist okay. Wie könnte unser Leben dann aussehen? Was können wir dafür machen? Wo kriege ich Unterstützung? Was muss ich vorbereiten? Diese Gedanken waren so mein Worst-Case-Szenario. Aber nicht der Gedanke, dass Simon sterben könnte und wir als Eltern mit leeren Armen dort stehen. Wir wurden dann einvernehmlich aus dem Krankenhaus entlassen. Also wir haben unsere Entlassungspapiere selber unterzeichnet. Es gab auch nichts weiter. Meine körperliche Heilung vom Notkaiserschnitt war eigentlich okay soweit. Es war ein T-Kaiserschnitt. Ich sollte weiterhin nochmal zu Nachuntersuchungen und so weiter, aber es war körperlich alles in Ordnung. Und ja, natürlich wollte ich absolut daraus. Das Einzige, was ich ja im Nachhinein mit dem Wissen, was ich jetzt habe, mir vielleicht auch anders wünschen würde, im Sinne von der Betreuung von betroffenen Eltern, verwaisten Eltern, ist, dass ich nicht wusste, dass es eben auch die Möglichkeit gibt, mit meinem Kind, mit Simon, Zeit zu verbringen. Ja, auch wenn er gestorben ist. Nachdem Simon gestorben ist, in der Nacht hatten sie uns noch gefragt. Also wir konnten ihn noch eine Weile halten natürlich und sie haben uns alle Zeit gegeben. Aber als wir dann so die Neonatalkliniken Thale Station verlassen haben und auch die und dann wieder auch auf der Station für schwangere Frauen waren, da lief das schon wieder alles ja irgendwie so uhrwerkmäßig, ne? Also es musste alles erledigt werden, aber es ging nicht mehr um uns wirklich. Simon lag unten im Krankenhaus mit allen anderen Leichen und ja, die Vorstellung war irgendwie schlimm, aber ich wusste nicht, dass es auch anders geht. Und dass man sowas hat wie ein Quarterpot, wo man ein Kind auch in Gegenwart der Eltern weiterhin kühlen kann, so dass der Zustand besser bleibt und die Eltern trotzdem nah dran sein können. Das ist ja eine Sache, da werde ich auch sicherlich nochmal eine Podcast-Folge drüber machen, die so hilfreich ist, diese Zeit zu haben. Wir haben Simon nicht angezogen, nicht nochmal in den Arm gehalten, nicht in die Haare gekämmt, nicht gebadet. Und ja, wir hatten 5 Tage mit ihnen und diese Optionen sind natürlich auch sehr, sehr hilfreich für Eltern, die eine stille Geburt haben und ihr Kind ja auch nie lebend im Arm haben, um quasi Eltern sein zu dürfen und Willkommen und Abschied zu erleben. Aber es wäre auch schön im Allgemeinen, wenn das für alle Eltern ermöglicht werden würde. Wir, also Simons Papa, also mein Ex-Partner und ich, wir sind dann zu meinen Eltern, wir hatten sie ja dann angerufen, sind dann erstmal dort vorbei. Und ja, die haben uns auch aufgenommen und umsorgt. Und ich muss sagen, für mich war alles erstmal ziemlich taub. Denn das war ein großer Schock, das war körperlich ein großer Schock, das war seelisch ein großer Schock. Und ich habe das erstmal gar nicht verstanden. Ich bin aber generell ein Mensch, der immer sehr viel wissen und verstehen will. Also mein Kopf verarbeitet immer sehr gerne. Das heißt, ich habe erstmal viel Tagebuch geschrieben. Also wenn ich Tagebuch schreiben sage, meine ich im Englischen Journaling. Das heißt eher Gedankenbuch als so aufgeschrieben, was wirklich alles passiert ist. Das habe ich auch gemacht. Aber es ging eben auch um das, was ich darüber denke, oder auch an Simon zu schreiben. Und eine andere Sache, die mir kognitiv geholfen hat, war, dass ich erstmal einige Bücher bestellt habe über den Verlust eines Kindes. 2016 gab es da wirklich noch weniger als jetzt, gerade im deutschsprachigen Bereich. Und das, was mir am ehesten geholfen hat, was ich aus der damaligen Zeit empfehlen kann, ist Gute Hoffnung, jähes Ende. Allerdings war es auch sehr fachlich geschrieben, also eher als ein Buch. Ja, es war ein sehr umfangreiches Buch, was auch darauf einging, wie man als Fachkräfte damit umgehen kann. Und ich fand es trotzdem sehr hilfreich, trotzdem eins der hilfreicheren, die ich mir von denen, die ich damals bestellt habe und angefangen habe zu lesen und vielleicht auch komplett gelesen habe. Ich habe mich darin viel wiedererkannt, was mir wirklich sehr geholfen hat. Und das ist ja auch eine Sache, warum ich diesen Podcast mache, ne? Weil ich weiß, wie sehr es hilft, wenn man auch die eigenen Gedanken, die eigenen Fragen wiedererkennt, gespiegelt bekommt, woanders liest und hört und merkt, dass man mit diesen Fragestellungen, mit dieser Situation, mit diesen seelischen Schmerzen auch nicht alleine ist. Ja, und das Absurde, was ja auf Sterneneltern häufig zukommt, wenn sie ihr Baby verlieren, ist, dass sie die Beerdigung organisieren müssen, dass sie sich um organisatorische Dinge kümmern müssen, die Todesurkunde beantragen, die Geburtsurkunde beantragen in dem Fall, in meinem Fall auch. Und solche Sachen kamen dann auf uns zu. Und ich will euch hier mal eine Geschichte erzählen von einer Möglichkeit, die es gibt, die allerdings nicht komplett legal ist, wie ihr das Kind, wie ihr euer Baby in einer Urne mit nach Hause nehmen könnt. Rein hypothetisch habe ich gesagt, dass ich mir nicht vorstellen kann, dass Simon auf dem Friedhof liegt. Und ich konnte mir nicht vorstellen, dass er dort neben den alten Leuten liegt. Unser Friedhof ist auch recht, ja, klein und gar nicht mehr so, ja, weiß ich nicht, nicht so schön. Es gibt doch, ich habe ja, seitdem Simon gestorben ist, eine recht gute Verbindung mit dem Tod und ich gehe gerne auf Friedhöfe eigentlich. Aber ja, der Friedhof in meinem Dorf, der gibt mir nicht wirklich viel. Und es gibt die Möglichkeit, die Urne des eigenen Kindes mit nach Hause zu nehmen. Das ist in Deutschland illegal. Das ist ganz wichtig, dass ihr das wisst. Ja, das ist jetzt hier keine Anstiftung zu einer Straftat. Absolut nicht. Macht das nicht, auf keinen Fall. Aber ich möchte, dass ihr vielleicht darüber auch Bescheid wisst. Und zwar gibt es auch Bestatter, die mit euch, das ist komplett legal, mit euch und eurem Kind über die Grenze fahren nach Tschechien und ich glaube auch in die Schweiz. Es kommt natürlich dann auch darauf an, wo ihr wohnt. Und was da für euch günstiger ist. Wenn ihr denn dorthin fahrt, kann euer Kind dort kremiert werden, verbrannt werden. Und die Asche kommt dann in eine Urne. Und diese Urne wird dann in einen Fluss oder auf eine Wiese verstreut in, wenn ihr in Tschechien wohnen würdet, dürftet ihr sie dann nach Hause nehmen. Es ist aber illegal, sie wieder nach Deutschland einzuführen. Was natürlich sehr sinnvoll ist. Und rein hypothetisch könntet ihr auch ein Andenken einer Urne, die genauso aussieht wie die Urne eures Verstorbenen und vielleicht etwas dort drin enthält, auch mit nach Hause nehmen. Also diese Möglichkeit besteht. Und das wollte ich mal erzählt haben. Und ja, dafür habe ich mich entschieden. Deswegen steht jetzt auch eine kleine Urne mit einem Schmetterling bei meinen Eltern zu Hause. Die stand natürlich bei mir. Und als ich nach Neuseeland gegangen bin, habe ich mich dazu entschieden, sie in Deutschland zu lassen. Dazu komme ich aber noch. Der Kontakt mit dem Bestatter, den fand ich irgendwie ein bisschen verlegen. Ich hätte mir gewünscht, dass er einfühlsam, aber auch selbstbewusst, mehr einfühlsam und selbstbewusst auftritt und auch mehr Möglichkeiten mir zeigt für das, was ich für meinen Sohn machen kann. Ich bin ja sehr eigenverantwortlich, aber du weißt ja nicht, was du nicht weißt. Und er wusste anscheinend auch nicht, was ich nicht wusste. Also Möglichkeiten wie den Sarg bemalen oder auch einen kleinen Handabdruck für Schmuck für von Simon zu bekommen oder eben auch die Möglichkeit, ihn da nochmal zu sehen, anzuziehen und so weiter. Also er hat eher alles übernommen und ja, ich glaube, er hatte selber eben auch einen Sohn verloren und dann noch nicht viel von verarbeitet. Das ist so mein Ausdruck, Eindruck von außen gewesen. Und vielleicht eine andere Herangehensweise, weil meiner recht proaktiv ist und ich sage, ja, also ich schmeiß mich jetzt hier in diesen Schmerz. Und das ist meine Wahl. Ja, ich gehe da jetzt durch, ich gehe da jetzt rein. Und das ist natürlich auch nicht für alle so. Und da muss man natürlich auch gucken, wie viel Schmerz man auf einmal halten kann. Auf jeden Fall war meine Entscheidung bei der Einäscherung selber oder vor der Einäscherung, weil ich das gelesen habe, dann habe ich nachgefragt, ob ich Simon nochmal halten kann. Und das war ja schon einige Tage. Ich kann euch nicht genau sagen, um ehrlich zu sein, wie viele Tage. Ich glaube 10 oder so, nachdem er gestorben ist. Und ja, das war wirklich ein krasser Moment, dieses kleine Wesen dann nochmal in den Arm zu nehmen und ja, zu wissen, dass er tot ist und wirklich diesen tiefen Schmerz, diesen Verlustschmerz einfach komplett zu fühlen. Ich habe dann auch einfach, ja, weiß ich nicht, geschrien und geheult und dann war aber auch auf gewisse Art und Weise war das gut. Das war nochmal mein Abschied nach den 10 Tagen, in denen ich das etwas verarbeiten konnte. Die Einäscherung dann zu sehen, das Feuer zu sehen und so, das war alles sehr surreal, muss ich sagen. Und alles hat trotzdem auch etwas gut getan, auf gewisse Art und Weise, weil es eben dabei geholfen hat, Dinge wahr werden zu lassen, klar zu machen, dass es so ist, dass jemand gestorben ist. Ne? Irgendwie, ich weiß nicht, ob das euch auch so geht. Irgendwie ist es ja manchmal auch bei Beerdigungen ein bisschen unrealistisch, wenn man da, ja, keine Ahnung, nicht sieht, was passiert und dass es wirklich der geliebte Mensch ist, der dort beerdigt wird. Und das war eben bei mir ein bisschen anders, dass ich diese Chance genutzt habe und irgendwie auch, ja, auch surreal, ne? Das ist, glaube ich, das Wort, was es am ehesten beschreibt. Weil es natürlich auch mein Baby war. Aber diese unbeschreibliche Situation, diese unbeschreibliche Wahrheit ist dadurch einfach von Surreale ins Reale gekommen. Und ansonsten ist auch diese Zeit, diese erste Zeit danach wirklich, boah, unglaublich verschwommen. Und wenn ich mich daran zurückerinnere, erinnere ich mich viel an Taubheit. Also keine starken Gefühle. Oder es ist eher so ja, viel Müdigkeit, so ein Sog Nebel der Trauer, Trauernebel, der so um mich rum ist. Gefühle sind da und meistens irgendwie auch so Schmerz, aber als wenn man selber so Watte eingepackt ist und alles, was man wahrnimmt, nimmt man ein bisschen durch Nebel wahr. Daran erinnere ich mich, wenn ich an diese erste Zeit danach zurückdenke. Wir sind dann, also Simons Papa und ich, sind dann auch wieder nach Hause. Er war dann auch erstmal mit zu Hause, ist dann relativ zügig wieder arbeiten gegangen und ich hatte noch Semesterferien und war quasi zu Hause und an die Zeit kann ich mich nicht viel erinnern. Ich glaube, ich habe so alles und nichts gemacht, ja, versucht mich mit den Dingen zu beschäftigen, mit denen ich mich sonst auch beschäftige. Im Garten was gemacht, das Haus ein bisschen umgestaltet und so weiter. Und woran ich mich erinnern kann, ich will euch mal so ein paar ja, Situationen erzählen, die in mir im Kopf hängen geblieben sind, die ich nach dem Verlust von Simon erlebt habe. Und ich weiß gar nicht, ob ich das schon in der letzten Folge mal erzählt hatte. Es kann sein. Ich hatte eine Hebamme, die dann zu mir kam, die sich das körperlich alles anguckte und meinte, dass alles in Ordnung sei. Und die konnte auch absolut gar nicht mit der Trauer und mit Verlust umgehen. Und da ich in der Schwangerschaft, und das hatte ich, glaube ich, erzählt, mich nicht so, da ich manchmal so traurig und emotionale Anfälle hatte, so Zweifel daran, ob ich eine gute Mutter bin, ob Simons Papa und ich gute Eltern sein würden und werden noch zusammenbleiben können und dass es die richtige Entscheidung war. Und ich glaube, auch wenn das vielleicht nicht für jeden so ist, habe ich mir Simon trotzdem gewünscht, ne? Und sie meinte zu mir, vielleicht war es ja besser so, dass Simon gestorben ist. Und das war also eins der schlimmsten Dinge, die ich irgendwie gehört habe, weil ich habe nicht gedacht, dass es besser wäre, dass Simon gestorben ist. Und dass mir jemand irgendwie sagt, dass vielleicht meine Zweifel, meine Gedanken da irgendwas mit zu tun gehabt hätten, hat mich in dem Moment sehr verletzt und es war nicht, ja, wirklich hilfreich in dem Moment. Und ich glaube, dass manchmal kann man solche Dinge in der Zukunft dann wunderbar aufarbeiten. Und wenn auch schon einige Zeit vergangen ist und die Trauer, das Trauma sich ein bisschen stabilisiert haben, dann kann man auch über solche Dinge nochmal reden, aber einvernehmlich und ohne zu sagen, vielleicht war es ja besser so. Und ihr kennt diese Sprüche. Ich glaube, wir haben die alle zu einem gewissen Grad mal gehört. Ne? Vielleicht war es ja besser so, weil er wäre ja eh behindert gewesen. Und ja, natürlich. Aber es ist ja trotzdem mein Kind, das ich verloren habe. Und das liebe ich, egal, ob ich mir auch Sorgen gemacht hätte, dass es mit der Behinderung schwer gewesen wäre. Und trotzdem bin ich traurig. Und ja, das war eins dieser einschneidenden Erlebnisse. Eine weitere Situation, an die ich mich erinnern kann, ist, dass ich zum Yoga gegangen bin, weil ich dachte, das tut mir vielleicht gut. Und ich hatte vorher, glaube ich, noch gar kein Yoga gemacht, nur Pilates. Und hatte mich für die Schwangerschaft zum Schwangerschafts-Yoga angemeldet. Und bin nicht zum Schwangerschafts-Yoga gegangen, sondern nur zum normalen Yoga und habe dann da zwischen relativ vielen älteren Frauen, also eher im Rentenalter, Yoga gemacht. Und das war so schlimm für mich, diese Erfahrung dort in meinem Körper zu sein, diese Ruhe zu haben, bei meinen Gedanken zu sein und zu denken, hallo, ich sollte hier mit, ja, schwanger sein. Schwanger sein und Yoga machen und nicht zwischen diesen alten Schabracken hier liegen, die ja, vielleicht noch flexibler sind als ich oder weiß ich nicht, mit der Stille klarkommen. Und ich fand das ganz, ganz schlimm. Und das wollte ich euch mal mitteilen. Einfach nur, um auch für euch mal so, ja, zu reflektieren, ob es bei euch auch solche Situationen gab. Und dann sage ich das auch, weil ich Yoga jetzt liebe. Und ich habe hier meine Yogamatte zu Hause und ich mache regelmäßig Yoga. Das tut mir gut. Mir hilft es, in meinem Körper zu sein und mich selber wahrzunehmen und meine Gefühle zu spüren. Und in dieser Situation habe ich mich nicht gehalten gefühlt, war ich nicht so weit und hatte eben auch noch nichts von diesem Yoga-Mindset gelernt, in dem es eben auch darum geht, diese Gefühle zu spüren und zu halten und zu akzeptieren, dass sie da sind, ohne das ganz, ganz schlimm zu finden. Und das war, glaube ich, ganz schön viel auf einmal. Und das war in Ordnung. Und falls ihr sowas erlebt habt, möchte ich euch sagen, gebt wegen solchen Dingen nicht auf Yoga oder Meditation oder andere Dinge, in denen euch Gefühle überwältigen oder auch manchmal generell, wenn ihr irgendwas macht und euch der Lehrer nicht gefällt, dann probiert es nochmal woanders. Ich glaube, das gilt für alles, ne? Das ist jetzt auch abgesehen von der Trauer. Aber generell, wenn ihr vielleicht Therapie irgendwo macht und euch das absolut nicht gefällt, gebt nicht Therapie auf, sondern guckt, ob ihr mit irgendwen anders besser klarkommt in der Therapie. Weil ihr seid ja nicht ohne Grund da erstmal hingegangen. Also ihr habt euch im ersten Moment schon gedacht, dass euch das gut tun könnte. Und probiert es nochmal, vielleicht mit jemand anderem. Gebt der Sache noch eine Chance. Genauso beim Kickboxen, genauso beim Führerschein machen, genauso bei jedem Arzt und so weiter. Ja, bevor ihr irgendwie was aufgebt, was euch auf gewisse Art und Weise mal wichtig war, probiert es einfach mit jemand anderem nochmal. Der zwischenmenschliche Kontakt ist so wichtig. Also ich bin eine Meisterin des Abschweifens. Und ich habe gerade noch mal überlegt, was sonst noch so wichtig war. Und eins der wichtigsten Termine war definitiv der Geburtstermin von Simon. Der war am 20. Mai, also 3 Monate nachdem Simon gestorben ist. Und der war wirklich auch noch mal sehr schwierig. Und ich habe ihn mir auch bewusst gestaltet. Also, ich hatte mich schon dazu überlegt, dass ich gerne was machen möchte. Ja, Simon zu Ehren und Simons Gedenken und habe einen Kuchen gebacken und habe auch die Familie eingeladen. Das heißt, bei der Familie meine ich eben auch meine Eltern, meine Tante und mein Onkel und auch die Mutti von meinem damaligen Partner, von Simons Papa, also alle Großeltern und auch meine Oma, Urgroßmutter. Und ja, also das war auf gewisse Art und Weise ein schöner Nachmittag, aber was ich über meine Familie gelernt habe oder generell über andere Menschen im Umgang mit Trauer, ist, dass ich meine Bedürfnisse und Erwartungen nicht auf andere übertragen sollte. Das heißt, nur weil ich das Bedürfnis habe, darüber zu sprechen, ist es kein Problem oder sollte es nicht zu einem Problem werden, wenn es anderen damit anders geht. Und es heißt nicht, dass sie weniger trauern oder dass sie anders trauern. Und selbst wenn, also anders, ja, aber selbst wenn sie weniger trauern, dann ist das auch in Ordnung. Also nicht jeder muss die Dinge so sehen und so machen wie ich. Weil wenn ich das gemacht habe und hätte, und es ist beides passiert an dem Tag gleichzeitig, dann sind natürlich andere Konflikte entstanden. Ja, und zwischenmenschliche Konflikte sind ganz normal, vor allem wenn wir diese Erwartungshaltung haben. Aber wir machen uns das Leben dadurch immer ein bisschen schwerer und eigentlich ging es ja um Simon. Also dann das blöd zu finden, wenn irgendwer darüber gar nicht reden will und dem Thema ausweicht, dass Simon gestorben ist und dass die Feier für Simon ist, dann hilft da Akzeptanz besser, als darüber zu diskutieren. Weil Das Diskutieren darüber wird die Meinung des anderen höchstwahrscheinlich nicht ändern und macht uns natürlich auch noch mehr wütend. Und es sollte ja eigentlich um Simon gehen. Ja, also wir haben also Kaffee getrunken, an Simon gedacht und ich habe auch an dem Tag ein paar Sachen für mich alleine gemacht, für Simon gejournalt. Das habe ich sowieso viel gemacht, an Simon geschrieben. Und ja, das sind so meine Erinnerungen an diesen Tag. Was für mich auch bezeichnend war für das erste Jahr nach Simons Tod, ist eine ganz große Identitätssuche. Denn eigentlich hätte ich ja jetzt mit einem Baby zu Hause sein sollen, spazieren gehen, den Tag genießen, Brei machen, ja, einfach ein ganz anderes Leben als das, was ich dann jetzt geführt habe. Und wie ich meine Zeit häufig ausgefüllt habe, ist eben auch so, ja, ich habe viel losgelassen. Also mein Identitätswechsel oder meine Identitätsänderung war eben, mich damit zu beschäftigen, was will ich wirklich, weil ich für mich festgestellt habe, für mich gesagt habe, okay, ich habe jetzt meinen Sohn verloren. Also das Schlimmste, den Menschen in meinem Leben, den ich am meisten liebe, und ich bin noch hier. Aber jetzt kann ich auch alles andere loslassen, was mir nicht gut tut. Und was ich nicht mehr brauche. Weil das werde ich auch überleben. Und für mich ging das los mit einem ziemlichen Minimalismus-Trip. Also ich habe echt viele Sachen für den guten Zweck weggegeben, aussortiert, umsortiert, aber echt wirklich vieles weggegeben. Einfach, ja, weggegeben, weggeschmissen. Und das weitete sich aus in, eventuell hatte ich mir überlegt, okay, ich möchte auch einen Ortswechsel, ich will mal woanders hin. Und für mich war das Neuseeland. Das war nur eine Schnapsidee. Meine Cousine war mal da nach dem Abi. Und schwärmte immer davon und ich dachte, okay, also ich darf jetzt für ein Jahr nicht schwanger werden. Das war wegen dem Notkaiserschnitt, dass das erstmal alles verheilen musste. Das heißt, dieses Jahr will ich nicht zu Hause sitzen und so wunderschön mir bewusst machen, dass die Welt so gleich und doch so anders ist. Ja, das wollte ich. Die Zeit wollte ich nutzen, um was zu sehen, mich abzulenken, schöne Dinge zu machen. Weil ich glaube auch, dass Simon das wollte. Er hätte nicht gewollt, dass ich wie ein Trauerklos zu Hause sitze und nur darauf warte, wieder schwanger werden zu dürfen. Und ja, wie gesagt, Neuseeland war eher so eine Intuitionsentscheidung, englischsprachiges Land, klingt wunderschön, am anderen Ende der Welt. Und dann habe ich eben angefangen zu planen und habe dann auch mit meinem damaligen Partner darüber gesprochen und der war irgendwie ja nicht so dafür, mit mir da zusammen hinzugehen. Und ich habe aber trotzdem ziemlich viel weiter geplant und in meinem Hinterkopf oder im Unterbewusstsein und teilweise auch im Bewusstsein kam eben immer weiter, immer mehr Zweifel hoch, auch an unserer Beziehung, an unserem Zusammenhalt, an daran, wie wir zusammen unser Leben gestalten wollen und wie das passt. Und ja, irgendwie glaube ich schon, dass da auch einige Sachen von denen, die ich gemacht habe, ein bisschen ein Test waren, aber nicht in dem Sinne von, ja, ich mache jetzt irgendwas mit Absicht, um die Beziehung zu sabotieren, sondern eher so, dass ich gesagt habe, so, ich stehe jetzt für mich ein. Also anstatt zu sagen, ah, okay, nee, er will nicht gehen, jetzt gehe ich auch nicht, habe ich gesagt, okay, du, also du willst nicht gehen, ich möchte trotzdem Auslandssemester machen. Das ist okay. Wir sehen uns danach wieder. Wir gucken mal, wie das läuft. Ich brauche das jetzt für mich. Ich brauche diese Zeit. Ich muss hier raus. Ich muss hier weg. Und ja, das hat für ihn nicht so gut funktioniert. Also erstens wollte er nicht mit. Das, glaube ich, war von mir schon einmal so, dass ich für mich gesagt habe, schade, wäre natürlich schön, wenn ich mit einem Menschen zusammen wäre, der auch so ein bisschen Reiselust hat. Und ja, da müssen wir auch gar nicht viel weiter reingehen. Ich habe dann irgendwann, nachdem er ziemlich auch dagegen ankämpfte, habe ich gemerkt, wie irgendwie alles immer weiter zerbricht und zerbricht und zerbricht. Und unser Zusammenhalt, den wir hätten auch entwickeln können, mit dem Tod eines Kindes, vielleicht eher durch meine Identitätskrise, eher zerbröselte. Und habe dann im September, glaube ich, mich von ihm getrennt. Bin dann bei meinen Eltern eingezogen und hatte dann Flug nach Neuseeland gebucht. Also habe dann nochmal für ein paar Monate bei meinen Eltern gewohnt, weil ich mir dachte, es lohnt sich jetzt nicht, eine Wohnung zu suchen oder auch ein Zimmer irgendwo zu suchen, wenn ich dann nach Neuseeland gehe, und ich wollte halt mindestens für 8 Monate dort bleiben. Und ja, dann war für mich die Single-Zeit und auch nochmal sehr, wie sagt man dazu, hatte einen großen Einfluss auf mein Leben. Und also da war auch dieses Zusammenspiel von Trauer und dem Versuch zu verdrängen und zu vergessen und Freude zu empfinden, irgendwie sehr deutlich. Auch da muss ich auch gar nicht viel weiter drauf eingehen, außer eben wirklich, dass ich sagen muss, dass ich gemerkt habe für mich oder auch hinterher jetzt, wenn ich darauf gucke, sehe, dass ich in dieser Zeit viel Emotionen versucht habe, negative Gefühle versucht habe, auch wegzudrängen und mich abzulenken. Und ich finde, Ablenkung ist nicht zwangsläufig ein Problem, aber es gibt natürlich Dinge, die uns ablenken, die gesund oder neutral sind, und Dinge, die uns ablenken, die uns vielleicht auf die Dauer nicht so gut tun, wie zum Beispiel viel zu viel Wein trinken oder ja, Party machen bis zum Blackout. Und das ist natürlich eine Verhaltensweise, die von mir internalisiert ist. Also das ist nichts, was für jeden zutrifft, der trauert. Und für mich war das wirklich was, was ich schon vorher so praktiziert habe, nie anders gelernt habe. Und ja, da ich nicht wusste, wie ich damit umgehen soll, dann wurde eben getrunken. Und ja, das wollte ich nur mal einführen, dass, falls euch das auch so geht, es hilft wirklich sehr, auch sich da für solche Sachen einen Trauer- und traumasensiblen Coach oder Berater oder Therapeut zu suchen, der euch in diesen ganzen Glaubenssätzen und negativen Verhaltensmustern helfen kann, hat mir auf jeden Fall sehr geholfen, als ich dann mehrere Menschen gefunden habe, die mich daran unterstützt haben. Was ich auf jeden Fall sehr hilfreich fand, und das habe ich noch gar nicht erwähnt, ist, ich bin dann auch zur Trauergruppe gegangen und habe andere Mütter kennengelernt, die ihr Baby verloren haben. Und das war immer so eine, so ein zweischneidiges Schwert. Einmal ja extrem schwierig und einmal hat es auch gut getan. Also ich wusste, ich gehe dahin zum Trauern und das wird eine Heulzeit dort in der Gruppe und dann wird auch wieder gelacht und ja, ich habe auf jeden Fall Freunde gefunden und Leute, die mich ganz anders verstanden haben als die Freunde an der Uni, die Freunde ja, in meiner Freizeit, auch Leute, die ich schon aus dem Kindergarten kannte. Das ist nochmal was ganz anderes gewesen, auf jeden Fall. Und verarbeitungstechnisch und mit diesen Verhaltensweisen und Gefühlen, die mir nicht gut taten, die ich wirklich aufarbeiten musste, hatte die normale Trauergruppe natürlich absolut ihr Limit, ne? Und irgendwann war dann auch ein bisschen Stagnation da drin, wo ich eben auch das Gefühl habe, okay, das bleibt auf diesem Level und es geht nicht tiefer, es wird nicht besser und ich bin schon ein Mensch, der Veränderungen braucht und möchte. Und ja, das habe ich eben für mich gemerkt, dass es nicht das Nonplusultra ist auf die Dauer und dass ich da noch mehr brauche und mehr Unterstützung brauche. Was ich in der ersten Zeit ungemein oder im ersten Jahr auch ungemein schwierig fand, war, also ich habe mich bewusst dazu entschieden, wieder zurück zur Uni zu gehen, weil ich in der Uni natürlich auch die Möglichkeit hatte zu sagen, okay, ich mache jetzt nicht sofort wieder Vollzeit, ich steige erstmal so ein, wie ich kann, mit den Dingen, mit den Seminaren, die mich interessieren. Und ich bin auch wieder arbeiten gegangen. Ich habe damals als Nanny gearbeitet und Einzelfallhilfe für einen autistischen Jungen. Und das war beides ein bisschen schwierig, weil ich habe wirklich liebe Leute gehabt, die mir wirklich viel Verständnis entgegengebracht haben. Dann war es manchmal schwierig, vor allem Seminarleiter zu sehen, die irgendwie gar nicht geschnallt haben, dass ich schwanger war und irgendwie dann dieses Nicht-Gesehen-Werden hat auch wehgetan oder ich hätte mir was anderes gewünscht und ich glaube, das hat wehgetan, dass ich mir was anderes gewünscht habe. Irgendwie wollte ich schon gesehen werden. Und dann gab es natürlich auch Sachen, wo ich mich auch unverstanden gefühlt habe, wenn mir dann die Mama, bei der ich Nanny bin, sagt, dass ich ja Glück habe, weil sie mit ihren drei Kindern früh Mama geworden ist und es jetzt ganz schön anstrengend ist. Und wo ich mir sage, oh, hallo, das sehe ich anders. und natürlich habe ich da nicht drüber gedacht, ach, das war so, dass ich da, weiß ich nicht, wirklich relativ gefasst war. Einfach mal, um, falls ihr sagt, oh Gott, was sagt man denn dazu? Und ich bin nicht die Einzige, die so einen Kram hört. Ich hatte tatsächlich wirklich relativ gefasst reagieren können und sagen können, ich finde das wirklich ganz schön unpassend und ich glaube dir, dass es nicht leicht ist mit drei Kindern und ich sehe auch, wie anstrengend das ist als alleinerziehende Mama für dich. Aber ich hätte mir schon gern gewünscht, Mama eines lebenden Kindes zu werden und hätte dafür auch alle Anstrengungen und alle eventuellen Schwierigkeiten und Probleme in Kauf genommen. Und manchmal weiß ich ja nicht, woher ich diese Sachlichkeit in dem Moment genommen habe, aber die war da. und ja, ich glaube, damit habe ich es dann auch einfach stehen lassen und dann noch, das war dann okay. Ja. Und damit nähern wir uns dem Ende des ersten Jahres und damit natürlich auch dem ersten Geburtstag und dem ersten Todestag von Simon. Und in dem Zeitraum hatte ich mich wirklich intensiv damit auseinandergesetzt, was ich in der Zeit machen kann. Und für den Geburtstag habe ich für Simon ein Lied geschrieben. Vielleicht darf ich das ja mal, euch das vorzusingen oder vorzuspielen. Oder euch den Text zu teilen. Wenn euch das interessiert, schreibt mir mal eine Nachricht oder einen Kommentar. Und hab viel über ihn gejournalt, an ihn gejournalt, viel an ihn geschrieben. Und habe auch mit der Familie, so wie in diesem Jahr, wieder auch ein Kuchen gebacken. Damals ja dann auch schon ohne Simons Papa. Und ich kann mich ehrlich gesagt gar nicht erinnern, wie das Ende der Todestag dann war. Ich war bis zum Todestag auf jeden Fall noch in Deutschland und 2 Tage später bin ich dann nach Neuseeland geflogen. Und ja, also ich kann mich erinnern, dass es auch irgendwie nicht nur die Reise nach Neuseeland, sondern eben auch dieser erste Jahrestag oder die erste Jahreswoche sehr unreal war. Und ich versucht habe, das so bewusst wahrzunehmen wie möglich, mir aber auch viel durch den Kopf schwirrte, was mir nicht gut tat. Ja, das war wirklich mein erstes Jahr, nachdem Simon gestorben ist. Dann bin ich nach Neuseeland gegangen und habe so viel mehr gelernt. Denn dort in der Kultur gibt es auch nochmal einen etwas anderen Umgang, in der Maori-Kultur zumindest, mit Leben und Tod. Ich bin ans Cape Renga ganz im Norden gefahren, wo laut Maori-Kultur die Toten in die Nachwelt übergehen und habe also wirklich viele wunderschöne Erlebnisse gehabt, bin dort angekommen und hatte eine Blumenwiese voller Vierblätter. Nein, aber ich habe in dem Garten, in dem ich angekommen bin, an einem Tag gleich 5 vierblättrige Kleeblätter gefunden. Und das ist nicht normal, auch nicht in Neuseeland. Unglaublich viele Herzsteinchen und Zeichen von Simon, die mir wirklich gut getan haben, Schmetterlinge. Und habe dann eben auch meine Coaching-Weiterbildung angefangen, die auch sehr viel Eigenanteil, in dem ich gecoacht wurde, mitgenommen hat. Ich habe viel EFT gemacht, viel Reiki, also Energiearbeit und konnte so viel heilen, bis ich dann auch ein paar Jahre später angefangen habe, selber mit Frauen zu arbeiten, die ihr Baby verloren haben. Ja, danke, dass ihr heute da wart. Danke fürs Zuhören. Ich hoffe, dass euch auch diese Erzählepisoden ein bisschen was bringen, und ihr vielleicht da was für euch mitnehmt, womit ihr euch identifizieren könnt, dass euch eventuell hilft, in eurer eigenen Trauer mit Situationen umzugehen oder dabei hilft einfach zu sagen, ach, da bin ich nicht allein. Und das ist ja auch schon mal so unglaublich viel wert. Ich sende euch eine Herzensumarmung und wir hören uns in der nächsten Woche. Bye, Julia.